Lass uns miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir kommen aus einer dichten Woche zu dir, um in diesem Gottesdienst Ruhe zu finden und Kraft zu schöpfen. Du kennst jeden einzelnen Menschen unter uns und du weißt, was seine Seele braucht. Und nun rede du zu uns allen. Verändere uns und forme uns nach deinem Willen, dass wir zu dir hin wachsen, unserem Erlöser. Wir loben dich und preisen dich, der du in der Herrlichkeit beim Vater wohnst und dass du auch mitten unter uns bist. Darüber beten wir dich an. Wir danken dir für alle Treue und Fürsorge, die wir erfahren dürfen, für deine große Liebe, die so groß ist, dass du sogar in den Tod gegangen bist. Wir danken dir, dass du uns hörst, wenn wir nun in der Stille persönlich mit dir reden. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Alle Welt sei stille vor ihm. Richte mich, aber verwirf mich nicht. Meine einzige Zuflucht ist dein unergründliches Erbarmen. Amen. Ich lese aus Hiob 1. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter und er besaß 7000 Schafe, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Er war sehr reich. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor dem Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr aber sprach zu Satan: Wo kommst du her? Er antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu ihm: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meide das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Gesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selber lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Und dann kommt alles dieses Grausame, was mit ihm geschehen ist, wie er alles verloren hat, seinen Besitz, seine Familie und wie er bös mit Krankheit geschlagen wurde. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe einen Text gewählt, der ist eigentlich der einzige Hiob-Text in allen Reihen, die es gibt, in den landeskirchlichen Predigtreihen, Hiob 14, 1 bis 6. Ich lese ihn später, aber er passt eigentlich zu dieser Jahreszeit, wo es langsam trüber wird und nebliger, wenn die Blätter fallen und es düster und trüb ist und vielleicht auch manchmal in uns selber diese Jahreszeit in der Seele Niederschlag findet. Das Hiob-Buch wurde einmal von einem Ausleger als das Matterhorn des Alten Testaments bezeichnet, mit seinen bizarren und steilen Gedanken. Gleichzeitig aber auch blickt man in die tiefsten Abgründe menschlichen Leides. Wir haben in der Schriftlesung den ersten Teil dieses göttlich-menschlichen Dramas gehört, wie der Satan gefragt hat: Kennst du meinen Knecht Hiob? Aber Hand aufs Herz, kennen Sie Hiob wirklich? Kenne ich Hiob? So habe ich mich immer wieder bei der Vorbereitung gefragt, bis heute Morgen noch hinein, als ich sagte, ist das nicht etwas zu steil, was du dir da vorgenommen hast. Aber nun hören wir Hiob 14. Hiob 14, 1 bis 6, das ist der Predigttext für den nächsten Sonntag. Der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit und ist voller Unruhe. Geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen auf über einen solchen, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir, und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann? So blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Taglöhner freut. Und nun, Herr, segne dies dein Wort an uns. Amen. Man kann diesem Buch eigentlich gar nicht distanziert gegenüberstehen. Einfach deshalb nicht, weil es kein frommes Theater ist, sondern reale Wirklichkeit bis heute. Warum ist das so? Es ist deshalb so, weil die Frage nach der dunklen Seite Gottes auch uns betrifft. Es ist die Frage nach dem Verborgenen und nach dem schweigenden Gott. Man kann viel über Leiden theoretisieren und im Übrigen auch darüber predigen. Aber wenn wir selbst betroffen sind, dann lebt das Hiob-Buch auf einmal in uns. Dann brechen diese Fragen wie beim Hiob auf. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Er war fromm und führte ein vorbildliches Leben. Gott hatte seine helle Freude an ihm. Und selbst nach dem schweren Tod seiner Kinder und dem Verlust seiner Güter hält er an Gott fest. Da kann er sagen: Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Könnten wir das so auch nachsprechen? Und dann bewährt er sich in einer neuen, schweren Prüfung. Satan darf ihn weiter testen, ob die Motive des frommen Mannes auch ehrlich sind oder ob er nur an Gott glaubt, weil es ihm gut geht. Das ist so die Kernfrage, an der Satan rummacht. Und noch andere Fragen, aber die zusammen, die er in dieser Zerreißprobe zusammen mit seinen Freunden stellt, das könnten auch Fragen von uns sein. Warum lässt Gott das zu, wo wir doch gläubig sind? Er ist doch ein Gott der Liebe. Warum habe ich das verdient? Seine Freunde, die suchen nach verborgener Sünde. Und deshalb müsse Hiob dies alles leiden. Leiden als gerechte Strafe, das ist so etwa ihre Argumentationslinie. Und denken wir mitunter nicht auch so? Wenn unser Leben in bestimmten Ordnungen und Bahnen verläuft, wenn ich keine groben Sünden begehe, vielleicht wenn ich fromm bin wie Hiob, dann bleibe ich von schweren Schicksalsschlägen verschont. Und umgekehrt, wenn es mir gut geht, dann ist das die Belohnung für ein gottgefälliges, ein schönes Leben. Wohlstand und Gesundheit werden mir für mein Frommsein geschenkt. Und der Teufel weiß um diese wunde Stelle bei Hiob. Er sagt, er ist nur scheinfromm. Er ist fromm, weil es ihm gut geht. Dann sagt er weiter, aber warten wir einmal ab, bis ihm alles genommen wird, ob er dann immer noch singt, Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin. Und nun ist buchstäblich der Teufel los. Und er wird in die größte Krise seiner Existenz geführt, unser frommer Hiob. Aber liebe Gemeinde, wie kommt er jetzt raus? Wie kommen Sie und ich heraus, sodass Trauer in Freude und Klage in Lobgesang verwandelt wird? Und dazu sollen uns zwei Fragen und eine Antwort helfen. Die erste Frage: Was ist unser Leben wert? Ich denke, es geht Ihnen so wie mir, dass man einfach eigenartig berührt ist. Es schaudert einen innerlich, wenn man sich das vorstellt. Da sitzt ein Mensch mit schlimmstem Aussatz behaftet. Er sitzt auf dem Scherbenhaufen seines Lebens. Unbegreiflich. Dabei war der Hiob so reich, er war stinkreich. Er hätte können alle Arztrechnungen der damaligen und der heutigen Welt bezahlen. Er wäre in die Nähe von Rockefeller gerückt gewesen, im Buch der Rekorde der Reichen gestanden. Und er hat das nicht für sich behalten, er tat den Armen Gutes. Aber nun hat das alles keinen Wert mehr. Nun sitzt er allein da und sinniert vor sich hin. Alles ist zweitrangig geworden. Und noch etwas, dieser angesehene Großgrundbesitzer betete Gott an. Ringsum Götzendienst. Aber er blieb Gott treu, so wie Noah. Und jetzt wissen wir, wie das weitergeht, wie Satan losschlagen durfte, mit einer einzigen Ausnahme. Schone sein Leben. Der Gott des Lebens lässt nicht zu, dass seine Leute sterben. Denn er ist ein Lebenserhalter und ein Lebensretter. Satan bekommt immer nur begrenzten Spielraum. Luther hat einmal gesagt, der Teufel ist Gottes Teufel und der Teufel ist an Gottes Leine. Aber die Heftigkeit, mit der er nun zuschlägt, ist geradezu unheimlich, wie wenn er Gott beweisen wollte, dass sein Opfer bald vom Glauben abfallen würde. Und Hiob ist gerade damit beschäftigt, den Verlust seiner 7000 Schafe und 3000 Kamele und 500 Roch Rinder zu bilanzieren. Da kommt ein keuchender, reitender Bote und sagt, alle deine Kinder sind tot. Furchtbar. Aber er war immer noch gesund. Und auch auf das, was wir gewöhnlich so viel Wert legen, die Gesundheit darf ihm genommen werden. Das muss so furchtbar gewesen sein, dass seine drei Freunde, die ihn besuchten, 7 Tage stumm vor Entsetzen mit ihm zusammensaßen. Er ist erledigt. Sein Leben ist menschlich gesprochen nichts mehr wert. Jetzt müsste er ins Negativrekordbuch eingetragen werden. Nicht einmal mehr für Sozialamt wäre er gut gewesen. Und über dem noch Lebenden steht die bange Frage, wann geht's vollends zu Ende? Liebe Gemeinde, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staube, und dieser bittere Satz, der vom Pfarrer über jedem einem offenen Grab gesagt wird, der umklammert das Leben des Hiob wie in einem Würgegriff, der umklammert auch unser Leben. Und nirgends empfinden wir das existenzieller und näher als bei einem kranken, vom Tod gezeichneten Menschen. Eigentlich müssten wir erschrecken, wenn wir einmal darüber nachdenken, wie wenig unser Leben wert ist und wie anfällig es ist. Der Mensch lebt nur kurze Zeit, so sagt es unser Text. Wie eine Blume geht sein Leben auf und zerfällt dann. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So wollte ich es manchmal jedem Zeitgenossen zurufen, den wichtigen Politikern, den Managern in der Wirtschaft, den Synodalen, den Pfarrern und Bischöfen. Und den Leuten, die meinen, dass ohne sie das Rad der Geschichte nicht mehr weitergeht, zurufen: Leute, werdet klug. Euer Leben ist wie Gras und dein Verfallsdatum kommt so schnell wie der Winter. Machen wir uns nichts vor. Spätestens nach 4 Wochen nach unserer Beerdigung reden höchstens noch die engsten Angehörigen von uns. Wenn die Blumen auf dem Grab verwelkt sind, sind wir fast vergessen. Wissenschaftler haben einmal ausgerechnet, dass die Substanz eines Menschen etwa 1,50 Mark wert sei, also weniger wie ein Blumenstöckle, denn das kostet mindestens 5 Mark. Mit unserem Leben können wir keinen Blumentopf gewinnen. Was ist also der Mensch wert? Und erst der Mensch im Alter, der heute abgeschoben wird, dem man angeblich ein würdiges Sterben gönnt, was sind die Kinder wert, die zu Millionen abgetrieben werden? Und dann noch seine Frau. Das war ihm eine schöne Gehilfin. Die gibt ihm den Rat: Sag Gott ab und stirb. Wie furchtbar, von der eigenen Frau das zu hören. Aber Hiob war ja wertlos. Also entsorgen, denn das Leben geht weiter. Sein Konzept mit Gott war gescheitert. Warum soll ich es bei einem solchen Mann aushalten? Spüren Sie die Fragen dieser Zeit, die da drin stecken? Aber wäre dies nicht einmal auch wieder ganz persönlich zu stellen: Was bin ich vor Gott wert? Die zweite Frage: Wer kann vor Gott bestehen? Der Hiob findet keinen Frieden. Er quält sich und dann kommt er zum Schluss: Wenigstens das bisschen Ruhe eines Taglöhners, das könnte Gott mir doch noch gönnen. Und alles ist in ihm in Aufruhr. Und nun spricht er etwas aus, was für viele Menschen eine unerträgliche Gottesvorstellung ist. Er sagt: Auf jedem Menschen ruhen die heiligen Augen Gottes, wie bei Orson Welles. Und der Mensch kann diesem Blick nicht ausweichen. Er kann überhaupt nichts hinter dem Rücken Gottes tun. Und so häuft sich Schuld an Schuld. Das Leben wird zur großen Untersuchungshaft bis zum Gerichtstermin. Das ist es, was den Hiob beunruhigt. Das Leiden als Strafe für meine Sünden unter den bösen Augen Gottes, die mir immer nur Schlechtes wollen. Er sagt das so: Doch tust du deine Augen über einem solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Ist Gott also der erbarmungslose Richter, der uns beobachtet und dann abstraft? Darüber denkt er nach. Und er findet auch Argumente für diese Theorie. Er sagt: Kann ein Reiner kommen von Unreinen? Was für einer bin ich eigentlich? Dort der heilige Gott und ich hier der Mensch, verfangen in einer gefallenen Schöpfung und mitgehangen in den Tod hinein seit dem Sündenfall. Und mit dem allen wird er nicht fertig. Aber in dem allem lässt er auch Gott nicht los. Er wehrt sich, er klagt und argumentiert und reibt sich innerlich an seinem Gott wund. Und er ist beinahe am Zerbrechen. Sein bisheriges Gottesbild zerbricht an dieser dunklen Seite Gottes. Aber Gott schweigt nicht, weil er den Hiob vollends fertig machen wollte oder weil er ihn verworfen hat, sondern weil er ihn auf eine ganz neue Ebene der Gotteserfahrung bringen möchte. Und aus dieser dumpfen Wolke des Elends und Nichtsverstehens heraus bekommt er von Gott eine ganz persönliche Antwort. Er bekommt die Gewissheit: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn Sie beim nächsten Mal die Arie hören aus dem Messias: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dann denken Sie bitte mit an diesen Hiob und sein schweres Leben, an einen Händel, der, bevor er den Messias in einer fieberhaften Hast innerhalb von 3 Wochen geschrieben hat, unruhig durch London irrte, innerlich und äußerlich kaputt, die Gläubiger waren ihm auf den Fersen. Und dann bekam er ein Manuskript nach Hause Und der erste Satz war, Gott redet. Und das war bei ihm die Initialzündung für dieses meisterhafte Werk, wo einem noch die Tränen kommen können nach so viel Zeit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und es ist gut so, dass uns diese Glaubenskrise des Hiob so schonungslos ehrlich berichtet wird. Denn so sind wir Menschen auch in unserem Leiden, klagen wir mitunter auch Gott an und wir verstehen ihn nicht. Und es ist auch unser Problem, unsere Begegnung mit dem schweigenden Gott. Aber liebe Gemeinde, in einer solchen Stille, das ist wie eine Tiefenbohrung nach dem Sinn dessen, was ich gerade aushalten muss. Und Gott ruft auch heute noch in solche Lebenserfahrungen hinein. Wie anders sollte er es tun in unserem Wohlstand, wo man Gott eigentlich gar nicht mehr nötig hat? Und nun das Ausrufezeichen, das dritte. Gottes Erbarmen ist größer. Am Ende steht Gottes Gnade, sein Erbarmen. Gott meldet sich zurück. Zweimal redet der Herr mit ihm aus dem Wettersturm. Der lange schweigende Gott, der dies alles zulässt, redet und Hiob schweigt. Siehe, ich bin zu gering. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf den Mund legen, dass ich ja nichts mehr gegen ihn sage. Und nun gewinnt er innerlich wieder Land. Er atmet durch, ab dem Moment, wo er wieder Gott Gott sein lässt. Als die Beziehungsebenen wieder stimmen. Hier der Mensch und droben der heilige und große Gott, der Herr sein soll über mein Leben, über meine Gesundheit und über meine Krankheit, über meinen Besitz und über meine Armut, über mein Leben und über meinen Tod. Zum Glück für Hiob hat Gott nicht auf seine frühere Bitte gehört und ihn in Ruhe gelassen. Gott hat sich zu Hiob gestellt, so wie er sich zu uns stellt, wenn wir Gott nicht in Ruhe lassen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. So hat es ja auch der Jakob erfahren in einer unheimlichen Nacht am Jabbok. Und jetzt zurück zur Frage des Anfangs. Kennen Sie Hiob? Es ist eigentlich zu groß und zu gewaltig, als dass man das erfassen könnte. Und jede Lebensgeschichte wird anders geschrieben, beim einen weniger, beim anderen mehr, Nöte, ganz so wie der Herr das für das innere Wachstum eines Christen vorgesehen hat. Deshalb kennen Sie Hiob? Wie geht die Geschichte denn aus? Das muss ich Ihnen noch kurz vorlesen. In Hiob 42, da heißt es, der Hiob sagt, darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstanden habe. 42, 3b. Und dann, so höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und dann wird in den weiteren Versen ab 10 beschrieben, wie sich das Geschick Hiobs wendet, wie er seinen gesamten Besitz doppelt zurückbekommt, wie er wieder Töchter und Söhne bekommt, denen er herrliche Namen gibt, Täubchen, Zimmetblüte, Salbhörnchen. Jetzt leben wir im Neuen Testament und es wäre unredlich und eigentlich nicht richtig, darauf hinzuweisen, dass es noch eine andere und viel größere Stelle gibt, wo der Herr noch viel mehr geredet hat. In jener Nacht in Bethlehem, da hat er sein Schweigen durchbrochen und den Retter gesandt für sie, für mich und für die Hiobs aller Zeiten. Und am Karfreitag hat dann Jesus unser Leiden und unseren Schmerz durchlitten Und nur von Ostern her, nur vom Kreuz Jesu her, ist das Leiden, das Menschen ertragen müssen, erträglich. Und der Gekreuzigte selbst, der erschließt es uns. Das Kreuz ist wie ein Schlüssel für die offenen Fragen meines Lebens, wo ich manchmal nicht mehr fertig werde. Und doch werden wir, liebe Gemeinde, auch das ist wahr, in diesem Leben nicht alles erfahren. Manches bleibt uns verborgen und dunkel. Das wird uns dann einmal in der Ewigkeit offenbart werden, wenn wir vor Jesus stehen und wenn wir dann ihn sagen hören, ich habe dich je und je geliebt und zu mir gezogen aus lauter Güte. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, du hast das Los Hiobs und das Los aller Leidenden auf dich genommen. Tiefer ging es nicht mehr. Du bist im Stall geboren und hattest keinen Raum und du bist schließlich verlassen am Kreuz gestorben. Und nun muss niemand mehr ohne dich bleiben, selbst wenn er meint, von dir verlassen zu sein. Du verlässt keinen. Deshalb wollen wir dich bitten, Herr, verlass uns nicht. Bleib du bei uns, wenn es uns hart ankommt in unserem Leben. Und sei bei den Menschen, die nicht mehr drüber hinausblicken, die Schmerzen haben und verzweifelt sind. Wir denken da auch besonders an die Eltern des ermordeten Buben in Schöneich und des entführten Mädchens in Möhringen. Herr, und du kennst all die Fälle, die vor deinen Augen stehen. Erbarme dich der Schwerkranken, auch der Umnachteten. Danke, Herr, dass wir nicht vergeblich bitten. Herr, du weißt um die Menschen, die in Unruhe und Ängsten sind. Mache du sie ruhig und still in dir. Herr, und wenn uns selber Ängste umgreifen und packen wollen, dann erinnere uns daran, dass wir Ruhe finden für unsere Seelen bei dir, dem großen und guten Herrn. Wir wollen dir auch all die Menschen bringen, die trauern. Trockne du die Tränen und heile du die Wunden und bring auch da alle Fragen zur Ruhe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.